Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte. Wir sprechen natürlich über Prinzessin Kate, deren Krebsdiagnose gerade die ganze Welt beschäftigt. Dafür ist meine Kollegin Sandra Heumann zu Gast. Bevor wir uns aber den besorgniserregenden Nachrichten aus England zuwenden, schauen wir diese Woche, was uns in der deutschen Promi-Welt außerdem noch bewegt hat.
Werbung. Bunte Spotlight.
Wir haben wieder schöne Liebesnews für euch und zwar exklusiv von Bunte recherchiert. Die Schauspieler Emilia Schüle und Jannis Niewöhner feierten ihr großes Liebescomeback. Die beiden waren ja von 2008 bis 2015 das Glamour-Paar der jungen Schauspielszene. Ich sag mal so, ich erinnere mich an Teenie-Filme wie Freche Mädchen, Gangs oder High Society. Mittlerweile zählen die beiden aber zur A-Liga in Deutschland und sind auch international erfolgreich. Emilia begeistert ja zum Beispiel aktuell als Marie Antoinette und Jannis ist in der Apple-Serie The New Look neben Superstar Juliette Binoche zu sehen. Ja, und trotz Trennung blieben die beiden weiterhin befreundet und standen auch immer wieder gemeinsam vor der Kamera, oftmals sogar als Liebespaar. Irgendwann haben die beiden wohl gemerkt, dass sie doch nicht ohne einander können und haben wieder zueinander gefunden. Und nicht nur das, aus dem Freundeskreis weiß Bunte auch, dass sich die beiden 31-Jährigen sogar verlobt haben. Emilia selbst soll ihrem Liebsten die Frage aller Fragen gestellt haben. Ja, und jetzt gönnen sich die beiden eine romantische Auszeit auf den Seychellen und die gelten bekanntlich ja als absoluter Honeymoon-Hotspot. Wer weiß, vielleicht proben die beiden Turteltauben ja schon mal vorab für ihre Flitterwochen. Für mich gleicht die Liebesgeschichte von Emilia Schüle und Jannis Niewöhner auf jeden Fall einem Hollywood-Film. Hoffentlich diesmal wirklich mit einem Happy End. Ja, von schönen Nachrichten zu traurigen. Der beliebte Schauspieler Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau Susanne Kellermann gegenüber dem Bunte Magazin und sagte, Fritz sei am Montagmorgen friedlich eingeschlafen. Seine letzten Tage verbrachte der Schauspieler ja bereits in einem Hospiz. Ja, und mit ihm geht wirklich einer der ganz Großen in Deutschland. Sein Durchbruch gelang ihm mit der Rolle des Harry Klein in der ZDF-Krimiserie Der Kommissar. Und ab 1974 spielte er die Rolle des Harry Klein dann in der Krimiserie Derrick, die ja wirklich weltberühmt wurde und Kultstatus erreichte. In der nächsten bunte Ausgabe blicken wir auch nochmal auf sein bewegtes Leben zurück mit den schönsten Bildern. Die Ausgabe ist dann ab dem 4. April erhältlich. Ja, ich bin mir sicher, unsere Hörer und Hörerinnen haben schon darauf gehofft, dass du heute hier zu Gast sein wirst. Die ganze Welt sorgt sich gerade um Prinzessin Kate, die am vergangenen Freitagabend mit einer emotionalen Videobotschaft bekannt gab, mit 42 Jahren an Krebs erkrankt zu sein. Umso dringlicher ist es, dass wir heute mit Bunte Adelsredakteurin Sandra Heumann darüber sprechen können. Deshalb herzlich willkommen, liebe Sandra. Wie schön, dass du da bist.
Hallo Lilly, danke für die Einladung.
Ja, ich habe gerade schon die Videobotschaft angesprochen, die Freitagabend online ging. Wie war die Situation, als sich die Nachricht erreicht hat?
Ja, mich hat's total unglücklich zwischen Tür und Angel erwischt. Ich war gerade aus der Tür raus, habe mein Fahrrad aufgeschlossen, habe nochmal kurz aufs Handy geguckt, wie spät es ist und habe dann die Push-Nachricht gesehen, habe es dann schnell gelesen und mein Mann drängelte dann, aber wir müssen losfahren, wir sind spät dran und ich habe dann mir die ganze Videobotschaft eben erst angeguckt, als ich am Zielort angekommen war. In der Zwischenzeit hat aber auch schon mein Kollege angerufen, sodass wir schon den ersten Schlachtplan fürs Wochenende entwickelt haben. Also bei mir war nicht so die Ruhe, um das dann erstmal alles zu verdauen, den Schreck, weil da habe ich wirklich nicht mit gerechnet, weil der Palast das ja zunächst dementiert hat.
Ja, ich kann da nur aus ähnlicher Erfahrung sprechen. Bei uns im Unterhaltungsressort hingen auch alle noch bis spät am Freitagabend an den Handys, weil wir uns auch über die Neuigkeit austauschen mussten. Aber wie war es denn dann für dich, als du das Video sehen konntest?
Ja, ich fand es wahnsinnig mutig und einerseits hat sie mir so ein bisschen leid getan, weil ja der Druck da war, dass sie sich äußert, weil sie hat ja angekündigt, dass sie um Ostern zurück sein wird und nun gab es ja eben einen Grund, dass es nicht so ist, weil das erste Statement vom Palast, was rausgegeben wurde, da ist man ja noch davon ausgegangen, dass sie keinen Krebs hat. Deswegen war die Nachricht ja auch so überraschend, weil eben alle dachten ja, okay, sie hat jetzt eine Bauch-OP, aber der Palast hatte ja gesagt, Krebs ist es nicht. Optisch, ja, es ist halt irgendwie eine spannende Inszenierung, ne? Also wie setzt sich jemand hin, der sowas verkündet und auch natürlich nicht ganz freiwillig, sondern aufgrund des öffentlichen Drucks. Es hieß ja, sie ist bis Ostern quasi krankgeschrieben und sie musste sich ja sozusagen jetzt nochmal weiter krank melden. Und ich fand es eine interessante Mischung aus, sie zeigt, dass sie krank ist. Also sie war nicht so stark geschminkt wie sonst, hatte zwar die perfekten Haare, aber sie hat eben auch gezeigt, ich bin ein bisschen blass. Bin ein bisschen dünn. Also sie hat nicht versucht, das irgendwie auszugleichen oder davon abzulenken, sondern das fand ich eigentlich das Mutigste, dass sie eben auch sich da in Jeans und T-Shirt hingesetzt hat und gesagt hat, okay Leute, schaut, ne? So sieht's gerade aus.
Also du würdest diese Aufmachung vor allem dahingehend interpretieren, dass sie eben zeigen wollte, mir geht es nicht gut, aber trotzdem gehe ich jetzt nach vorne sozusagen.
Man hat ja schon Mitleid mit ihr, wenn man sie sieht. Sie sitzt da alleine auf dieser Bank. Das ist irgendwie eigentlich eine idyllische Umgebung, aber sie sitzt da so casual. Also ich glaube, es ist wirklich eine gekonnte Mischung aus Stärke und aber auch Schwäche zeigen. Also es wirkt ja jetzt nicht inszeniert und ich glaube, das ist ja in dem Fall das Wichtigste.
Aber worauf ich ja während des Videos auch die ganze Zeit gewartet habe, wann sagt sie, welchen Krebs sie hat? Gefühlt kann man so ja dann auch viel besser einordnen, wie schlimm die Erkrankung ist. Aber um welchen Krebs es sich handelt, darüber lässt sie ja im Unklaren. Warum?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Kompromiss. Also sie freiwillig hätte ja nicht erzählen wollen, was sie für eine Erkrankung hat und hätte auch die Diagnose, glaube ich, nicht geteilt. Aber natürlich hat sie einen Job, der in der Öffentlichkeit steht und sie hat ja auch gemerkt, was für Wellen das geschlagen hat, dass die Welt eben nicht wusste, was sie hat. Und ich glaube, das ist jetzt so dieses letzte bisschen Privatsphäre, was sie noch hat. Sie sagt, sie hat Krebs, man weiß, es ist irgendwie im Bauchraum. Aber ja, ich finde es auch total in Ordnung. Sie hat sich jetzt quasi weiterhin krank gemeldet. Man weiß grob, was sie hat. Man weiß auch, wie ernst es ist, dass man eben keine doofen Witze mehr macht, warum sie jetzt nicht auftaucht. Also ich finde, es ist ein Kompromiss, den ich verstehen kann. Und sie ist ja nicht dazu verpflichtet. Das ist ja wirklich das Privateste. Und wir würden ja auch nicht in der Arbeit erzählen, was wir haben, wenn wir nicht wollen. Also es muss sie nicht.
Trotzdem empfand sie es ja offensichtlich an der Zeit, die Diagnose jetzt bekannt zu geben. Wenn wir mal zurückblicken, was führte denn eigentlich genau zur Bekanntgabe?
Also ich glaube, ein Punkt war der öffentliche Druck nach diesem ersten Foto, was sie zum Muttertag rausgegeben hat, wo es ja dann diesen Photoshop-Skandal gab, weil eben man gemerkt hat, das Bild wurde bearbeitet. Und dann haben sich halt alle gefragt, ist das vielleicht gar nicht ihr Gesicht? Wurde sie da drauf retuschiert oder ist sie vielleicht noch gar nicht in der Lage, draußen im Garten zu sitzen? Und diese Spekulationen, glaube ich, die haben so Überhand genommen, dass sie quasi ein gescheites Lebenszeichen senden musste. Und auch etwas Unangenehmes ist passiert in dem Krankenhaus, wo sie war. Dort haben Mitarbeiter versucht, sich Zugriff auf ihre Krankenakte zu verschaffen. Man weiß nicht, ob denen das gelungen ist, aber sie musste quasi damit rechnen, dass jetzt irgendjemand raushaut, was sie hat. Und ich glaube, dass sie dem ein bisschen zuvorkommen wollte, auch wenn sie nicht genau gesagt hat, was. Ich schätze, deswegen war der Zeitpunkt so gewählt. Und ich glaube auch, dass sie aber gewartet hat, bis die Kinder Ferien haben. Weil es ging an einem Freitagabend raus. Das war der letzte Schultag der Kinder vor den Osterferien und die sind jetzt bis 17. April raus. Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, die Kinder zu beschützen vor dieser Mitleids- und Schockwelle, die durch die Krebsdiagnose über die Welt hineinbrach. Und ich glaube, sie möchte gar nicht, dass die Kinder mitbekommen, oh Gott, Mama hat was ganz Schlimmes, die Welt hält den Atem an, alle machen sich Sorgen und bangen um sie. Und das haben sie halt ganz geschickt gewählt, dass die Kinder jetzt einfach 3 Wochen lang ja aus der Realität vielleicht rausgezogen werden und vielleicht ein bisschen in Norfolk, in ihrem Landsitz, isoliert sind.
Ja, ich persönlich sehe das auch als das Tragischste an der Situation, an dass Kate ihnen ja auch noch so jungen Kindern ihre Diagnose beibringen muss. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, wie bringt man Krebs Kindern eigentlich am besten bei?
Ja, das glaube ich ist Horror. Also ich habe ja mit einem Psychologen dazu gesprochen und der sagt, es ist halt ganz wichtig, dass man die Wahrheit sagt, weil Kinder spüren, wenn was nicht in Ordnung ist. Kate hat ja auch in ihrem Statement gesagt, dass sie Zeit brauchten, den Kindern das zu erklären, dass sie das richtig verstehen und dass sie eben auch verstehen, dass es heilbar ist. Weil ich glaube, Kinder verbinden das Wort Krebs wahrscheinlich noch viel mehr mit Tod, weil immer wenn jemand im Umfeld stirbt, dann hört man vielleicht, der Grund ist Krebs. Deswegen assoziieren die das noch mehr damit. Aber das Wichtigste ist, und ich glaube, das haben sie ganz gut gemacht, dass sie den Alltag beibehalten. Also das war dann vor allem Williams Rolle, dass sie weiter wie vorher in die Schule gefahren wurden. Also sie haben sie auch nicht rausgenommen, weil es hätte den Kindern ja noch mehr das Gefühl gegeben, es ist was nicht in Ordnung. Also sie haben so gut es geht den Alltag beibehalten, die Kinder sind weiter zum Sport gegangen. Aber es war natürlich wahrscheinlich die ersten Wochen da ein bisschen ruhiger im Haus, bis die Kinder gemerkt haben, okay, das Leben geht weiter.
Jetzt ist Georgia 10, Charlotte 8 und Louis 5 Jahre alt. Da gibt es doch sicherlich auch Unterschiede, wie die Kinder das in ihrem Alter aufnehmen, oder?
Ja, ich glaube, mit George muss man am sensibelsten umgehen, weil er ist der Älteste. Der versteht natürlich am meisten vielleicht, was Krebs bedeuten könnte und ist auch am reflektiertesten und macht sich Gedanken. Also der Psychologe, mit dem ich gesprochen habe, sagte halt auch, dass man schauen muss, dass die Kinder keine Verlustängste entwickeln. Also das kann eben auch dazu führen, dass sie nicht schlafen können, nicht essen wollen oder so kleine depressive Verstimmungen haben. Aber ich denke, dadurch, dass Kate die ganze Zeit vor Ort war, ist das wahrscheinlich nicht eingetreten. Also das war wahrscheinlich eher die kritische Phase, wo sie im Krankenhaus war und die Kinder sie nicht gesehen haben. Aber ich glaube, in dem Moment, wo Mama dann wieder zu Hause ist und sie merken, dass es mit Kate dann bergauf ging, dann war es wahrscheinlich leichter, auch für George.
Du hast gerade schon Williams Funktion als Papa angesprochen, der jetzt für Alltagsstrukturen sorgen muss. Aber welche Rolle spielt er denn jetzt als Ehemann?
Ja, sie sagt in ihrem Statement auch ganz rührend, erwähnt sie ihn extra, dass er also eine große Stütze ist und sie beruhigt. Und das kann ich mir auch vorstellen, weil auch sie wird ja erstmal einen Schock bekommen haben. Und dann braucht man ja auch jemanden, der nicht mit ausflippt, sondern der irgendwie ein bisschen kühlen Kopf behält und so eine gute Mischung findet aus beruhigen, aber auch ernst nehmen. Also es scheint, dass es eine gute Ehe ist. Und das merkt man auch daran, dass sie irgendwie diese Krisenzeiten so gemeinsam meistern und auch das Video, was aufgetaucht ist beim Farmers Market, wo sie irgendwie auch zusammen lachen können. Ich finde, das ist ja eigentlich das Schönste, dass man in der Situation, wenn es so schlimm ist, noch jemanden hat, mit dem man auch vielleicht ab und zu ein bisschen Leichtigkeit haben kann.
Aber trotzdem stelle ich es mir ehrlich gesagt auch für William gerade eine besonders harte Zeit vor. Für ihn ist es ja gefühlt der 5., 6. Schicksalsschlag innerhalb von seinen auch immer noch sehr jungen Lebensjahren, oder?
William tut mir fast noch mehr leid als Kate, weil der hat ja schon so viel durchgemacht. Also erst der Verlust der Mutter so früh, dann der Bruch mit dem Bruder, dann sind fast mit einem Jahr Abstand sein Opa und seine Oma gestorben. Und jetzt kriegen zeitgleich Vater und Frau eine Krebsdiagnose. Also ich glaube, der Arme läuft richtig auf dem Zahnfleisch und muss aber ja auch tapfer und optimistisch sein für sein Umfeld. Also ich glaube, dass der auch einen Schock hatte und aber ja zum Glück weiß, dass bei beiden die Heilungschancen sehr gut aussehen. Also ich glaube, das muss er sich wahrscheinlich immer wieder vor Augen rufen, dass das jetzt wahrscheinlich ja kein Todesurteil ist, sondern einfach nur, fingers crossed, eine schwierige Zeit.
Und er muss nicht nur optimistisch und tapfer bleiben, sondern auch noch gleichzeitig viele Termine alleine stemmen.
Ja, am Anfang hat er ja fast alles abgesagt. Jetzt taucht er so langsam wieder auf. Aber ich stelle es mir auch furchtbar vor, weil überall, wo er hinkommt, sprechen ihn die Leute ja auch darauf an und bekunden ihr Mitleid. Und ich glaube, das ist auch total schwierig, weil, also ich stelle es mir so vor, es ist ja dann auch eigentlich gut zu sagen, ah, jetzt gehe ich mal zur Arbeit und lenke mich ab davon. Und dann kommen alle, am besten noch mit Tränen in den Augen, die sagen, oh, es tut mir so leid. Also das stelle ich mir wahnsinnig hart vor, auch mit diesen ganzen gut gemeinten Mitleidsbekundungen umzugehen.
Wir haben gerade schon gehört, auch Charles' Krebsdiagnose hat William hart getroffen. Aber wie hat denn Charles auf Kates Diagnose jetzt reagiert?
Er hat ein sehr, sehr rührendes Statement rausgegeben, dass er seiner liebsten Schwiegertochter alles Gute wünscht und dass er sozusagen alle Liebe anbietet, die er hat. Und abgesehen von dem wirklich persönlich sehr niedlichen Statement, weiß man auch, dass die beiden sich im Krankenhaus gegenseitig besucht haben. Weil die waren ja zeitgleich in der Klinik, er bei der Prostata-OP, wo auch sein Krebs entdeckt wurde. Und es gibt eben Insider, die beschreiben, dass er sich aus seinem Krankenbett geschwungen hat, mit dem Bademantel dann irgendwie zu ihr rübergeschlagen geschnappt ist, um ihr irgendwie Mut zuzusprechen. Und das finde ich schon ein sehr, sehr rührendes Bild, dass in so einer Institution, die ja irgendwie immer angeklagt wird, dass es dort so kalt zugeht, dass es dann da aber auch diese menschlichen Momente gibt, die es wahrscheinlich in jeder Familie gäbe, dass man da irgendwie im Krankenhaus aussieht wie ein Häufchen Elend und sich gegenseitig unterstützt. Also das finde ich sehr schön, dass es die beiden ein bisschen zusammenschweißt, weil es ist auch durchgesickert, dass die beiden jetzt auch zusammen Mittagessen waren, kurz bevor William und Kate mit den Kindern in die Ferien geflogen sind. Also das scheint die beiden zu vereinen.
Apropos Unterstützung, seine Frau Camilla ist gerade diejenige, die den Laden dann schmeißt, oder?
Ja, also die hat wirklich gerade ihren Moment, weil sie ist quasi allein auf weiter Flur. Da sind jetzt nur noch Edward und Sophie und Anne, die sie unterstützen. Aber sie ist halt der höchstrangige Royal, der gerade noch einsatzfähig ist. Und sie macht wirklich viele Termine. Und da habe ich auch höchsten Respekt vor, weil ich glaube, dass das eine unheimliche psychische Belastung ist, zu wissen, dass der Ehemann krank ist, dann seinen Job irgendwie runterzurocken. Also deswegen hat Charles sie ja auch gerade in den Urlaub geschickt, der ursprünglich geplant war. Und ich glaube, hinter den Kulissen wurde wahrscheinlich diskutiert, jetzt haben wir gerade so wenig Leute hier, sollen wir sie wirklich in Urlaub schicken? Aber da hat Charles gesagt, nee, auf jeden Fall, ich möchte, dass es ihr gut geht. Und er kriegt ja wahrscheinlich auch mit, wie belastet sie ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen Burnout-Prävention, dass sie jetzt eine Woche weg war, obwohl gerade Personalengpass herrscht.
Gibt es denn keine anderen Familienmitglieder, die das Königspaar angemessen vertreten können?
Naja, das ist halt das Problem der neuen verschlankten Königsfamilie. Also Charles hat ja quasi die Working Royals reduziert, auch um nach außen hin zu demonstrieren, hier werden nicht gefühlt 100 Leute von Steuergeldern mit durchgefüttert. Aber der Nachteil ist natürlich an diesem reduzierten Modell, dass wenn mal zwei Leute ausfallen, dass es dann natürlich recht dünn aussieht. Und das ahnt ja keiner, dass quasi der König und die Kronprinzessin gleichzeitig über so lange Zeit ausfallen. Also das ist natürlich jetzt im Nachhinein ein bisschen blöd, aber es sind ja noch Royals da. Nur es hat natürlich ein anderes Gewicht, wenn Kate und William irgendwo auftauchen. Die bekommen ja viel mehr Aufmerksamkeit. Jede Charity merkt ja auch, wen schicken die vorbei. Und je hochrangiger der Royal ist, desto mehr symbolisiert es ja auch, ihr seid wichtig, wir haben Respekt vor eurer Arbeit. Und das macht halt schon einen Unterschied, wer da kommt.
Wer ja mit Sicherheit nicht vertreten kann, ist Harry. Und der hat doch auch sicher keine Gelegenheit ausgelassen, um wieder so ein Ticken befremdlich zu reagieren. Was kam denn von ihm?
Ja, also dass er tatsächlich wieder als Working Royal einspringt in dieser Notsituation, ist wirklich ausgeschlossen. Dafür hat er sich, glaube ich, selber disqualifiziert und da müsste schon viel passieren, dass die ihn jetzt zurückholen wollen. Seine Reaktion war im Prinzip nett, aber er hat sie nicht über seine eigenen Kanäle rausgegeben, sondern er hat dem amerikanischen People Magazin ein Statement gegeben, was sehr kurz ist, ne? Wir wünschen ihr alles Gute und auch die Ruhe und Privatsphäre, mit dieser Diagnose umzugehen. Also an sich alles nett. Ein kleiner Hieb war noch drin. In offiziellen Statements nennen sich die Royals bei ihren offiziellen Namen. Das heißt, es wäre nicht Kate, wie er geschrieben hat, sondern eigentlich hätte er, wenn er nett sein wollte, Catherine schreiben müssen. Und sie legt da auch sehr viel Wert drauf, dass sie eben in der offiziellen Kommunikation so genannt wird. Also da sind so kleine Fauxpas und ich wittere auch schon die nächsten, denn Meghan hat ja ihre neue Lifestyle-Brand ungefähr eine Woche vor der Krebsdiagnose gelauncht. Also sie ist noch nicht richtig offiziell auf dem Markt, aber sie hat halt die erste Werbung ausgespielt und ist die Frage, ob da jetzt irgendwie in den nächsten Tagen mehr kommt und ob das dann vielleicht ein bisschen respektlos wirkt. Ja, und es wäre halt auch nicht so angebracht, während auf der anderen Seite der Welt irgendwie alle über Krebs reden, dann ihre Lifestyle-Brand mit lustigen Kopfkissen und Raumdüften und Haushaltswaren zu launchen. Das wäre halt ein bisschen respektlos.
Ja, ich hoffe auch für Megans Image, dass sie es schafft, die Promomaschinerie noch ein bisschen aufzuhalten.
Ja.
Aber abschließend wollen wir natürlich auch noch deine Einschätzung hören, wie nun die Heilungschancen für Kate stehen. Dürfen wir darauf hoffen, dass sie überhaupt oder vielleicht auch schon bald wieder gesund wird? Sie selbst sagt ja, es wird ihr gut gehen.
Also sie hat jetzt gerade erst die Chemotherapie bekommen. Sie nennt sie präventiv, was so ein bisschen irreführender Begriff ist, weil das macht sie ja nicht vorbeugend, sondern das macht man jetzt, nachdem der Krebs oder der Tumor entfernt wurde, um sicherzugehen, dass er sich nicht weiter ausbreitet oder falls es doch gestreut hat, dass man das auch eben eliminiert. Die Heilungschancen an sich stehen sehr, sehr gut, weil sie macht eine präventive Chemotherapie. Das bedeutet, die wird jetzt nur vorsorglich gemacht, nachdem der Krebs entfernt wurde, um sicherzugehen, dass er nicht streut. zerstreut. Und bei solchen Therapien sind die Heilungschancen, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass sie eben Unterleibs- oder Darmkrebs hat, bei 90%. Also ich denke, man hat das Ganze halbwegs rechtzeitig gefunden. Und sie selber spricht ja auch davon, von ihrem Optimismus und dass sie sich eben vor Augen rufen musste, dass es wieder besser wird. Also das, glaube ich, klingt jetzt nicht so, als würde das Schlimmste eintreten, sondern ich gehe davon aus, dass sie jetzt in der Chemotherapie sich ein bisschen ausruhen muss, weil das natürlich extrem anstrengend für den Körper ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie in ein paar Monaten langsam zurück in den Job kommt für wichtige Termine.
Ja, wir wünschen der jungen Familie natürlich viel Kraft und vor allem Kate und dass sie gut durch die Zeit kommt. Und wir werden bestimmt bald wieder über sie sprechen hier. Dann freue ich mich, wenn du wiederkommst, liebe Sandra. Und damit danke für deine Einschätzungen.
Danke dir.
Werbung.
Stars und Sterne.
Nach einem Mini-Neujahr freuen wir uns diese Woche schon wieder über Promi-Nachwuchs. Vergangenen Freitag gaben Hollywood-Star Cameron Diaz und Good Charlotte-Rocker Benji Madden via Instagram bekannt, dass ihr zweites Kind Söhnchen Cardinal nun das Licht der Welt erblickt hat. Wir haben daher mal das Universum gefragt, ob der kleine Wonneproppen laut Sternzeichen eine entspannte Elternzeit bescheren könnte. Baby Cardinal wurde um den 22.03. geboren und ist damit höchstwahrscheinlich von Sternzeichen Widder. Und über die heißt es, sie stehen für turbulente Situationen und nahezu grenzenlose Energie. Außerdem sind Widder ständig auf der Suche nach Neuigkeiten, unbekannten Dingen und Herausforderungen. Zugegeben, das klingt nach guten Voraussetzungen für ein aufgewecktes Kerlchen. Aber ob man da als Mama nicht auch schnell die Nerven verliert, wenn das kleine Energiebündel sich am Anfang erstmal beim Schreien verausgabt. Auch der Entdeckungswille kann im ersten Lebensjahr meist nur durch Drehen und Wenden ausgelebt werden. Und da braucht es wirklich permanent wachsame Augen, damit dabei nichts passieren kann. Zum Glück haben wir es bei der 51-jährigen Cameron Diaz mit einer erfahrenen Mutter zu tun. Tochter Radix kam im Dezember 2019 zur Welt. Sowieso habe die Schauspielerin schon lange auf ein zweites Baby gehofft, heißt es aus ihrem Umfeld, und sie werde sehr emotional, wenn sie über ihren langen Weg zum Mama-Sein spreche. Einen kosmischen Tipp haben wir dennoch für die glückliche Mutter. Auch wenn der Name Cardinal besonders wichtig, hauptsächlich grundlegend bedeutet, nicht vergessen, dass die persönlichen Bedürfnisse einer frischen Mama auch wichtig sind. Denn nur wer auf sich selbst achtet und sich auch mal Pausen schafft, kann langfristig bestmöglich für andere da sein. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schickt uns gerne eine Nachricht, entweder via Instagram an bunte-magazin oder per Mail an buntemenschen@burda.com. Und damit bis nächste Woche. Ich freue mich schon. Tschüss. Und hier kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grün statt Menschen, der Podcast von Mein Schöner Garten, versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanzentipps, holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört rein!
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.